Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Ich bin's Jan und heute nehmen wir zwar eine Beratungsfolge zum Thema Alpinklettern auf, aber liebe Leute, ich sag's euch, mein Gast und Experte für diese Folge wird auch locker Gesprächsstoff für eine Interviewfolge bieten. Auch wenn er selber immer sehr bescheiden ist, würde ich ihn als einen der besten Kletterer in unseren heimischen Gefilden bezeichnen. Die Rede ist von Roland Hemmelsberger. Servus Roli, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Roli, jetzt habe ich dich mit großen Worten angekündigt, aber um das mal mit ein paar Fakten zu untermauern, du bist ja wirklich schon richtig krasse Linien geklettert, also hoch bis zum Schwierigkeitsgrad 9a+, wenn das richtig ist, oder?
Genau, ja.
Und dann aber auch Routen wie Vogue, die ja so ein bisschen eigentlich eine der schwierigsten Mehrseillängen in Europa ist, oder? Kann man schon so sagen?
Ja.
Also von daher, ich glaube, kann man wirklich sagen, du bist ein Experte und vor allem das immer neben einem Fulltime-Job. Also du hast nie nur Fulltime-Klettern betrieben, oder?
Man muss eigentlich so sagen, ja, das hat immer schon einen sehr hohen Stellenwert einfach in meinem Leben gehabt und ich habe eigentlich immer das Klettern oder mein privates Leben stark nach dem Klettern gerichtet. Also ich habe es eigentlich umgedreht und habe eigentlich immer mein Hobby so in den Vordergrund gestellt, aber es war einfach nach wie vor oder ist es nach wie vor einfach ein ambitioniertes Hobby und ja, da macht es mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, mich zu pushen, mich herauszufordern, alles unter einen Hut zu bekommen und ja, und aus dem Grund ist Klettern nach wie vor für mich und allgemein die Berge ein herausragender Spielplatz, Zeit zu verbringen. Ja.
Glaube ich. Ich finde es ganz lustig, wenn du mit Schwierigkeitsgrad 9a+ von einem ambitionierten Hobby sprichst, aber das darf jeder Zuhörer für sich selber einordnen. Jetzt bist du bei uns ja auch noch Fulltime-Ausrüstungseinkäufer. Mhm. Hast du noch genügend Zeit zum Klettern?
Also ich habe das Privileg, dass ich an einem sehr guten Ausgangsort wohne und da habe ich wirklich sehr viele Klettermöglichkeiten, die ich nach wie vor auch weiter erschließe bei uns in der Gegend. Also ich habe einfach einen sehr kurzen Weg zu meinen Zielen und das lässt sich dann sehr gut mit dem Job bei Bergzeit vereinen. Und ich würde aktuell behaupten, ich komme schon noch sehr gut zum Klettern, aber natürlich so große Reisen und Expeditionen, das beschränkt sich mehr oder weniger auf meinen Jahresurlaub. Also die, ich sage jetzt mal, es leidet nichts drunter, aber nicht mehr so wie früher.
Klar, macht Sinn. Dann lass uns doch mal direkt reinspringen ins Thema. Es soll ums Thema Alpinklettern gehen und vor allem, wie ich den Schritt vom Sportklettern zum Alpinklettern schaffe. Wir versuchen in der Kürze der Zeit das Wichtigste zu besprechen. Lass uns mal mit so einer Bergvokabeldefinition anfangen. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das Alpinklettern zum Sportklettern?
Also beim Sportklettern geht es ja wirklich nur darum, eigentlich das im möglichst sicheren Umfeld. Also ich klettere immer nur eine Seillänge vom Boden, von einem sicheren Boden aus und habe dann da in einem Klettergarten, der im Idealfall sehr gut erschlossen ist, klettere ich da eine Seillänge und wäre von meinem Partner am Boden gesichert. Beim Alpinklettern muss man ganz klar differenzieren, sind die Gegebenheiten nicht so klar, sondern da ist es einfach so, dass man je nach Gegebenheit einfach im Gebirge höchstwahrscheinlich unterwegs ist oder einfach in höheren Wänden und dann ist einfach der Anspruch deutlich höher. Genau, also das ist einfach mal so das Grundlegende.
Also da spielen dann auch Mehrseillängen definitiv eine Rolle.
Genau, also beim Alpinklettern, das ist ja auch ein sehr breiter Begriff, weil Alpinklettern, je nach der Definition, gibt es ja jetzt kein Wikipedia dazu, aber wenn man da jetzt den Alpinismus wirklich mit dem klassischen Steigeisen, Bergsteigen oder auch eben Mehrseillängentouren, aber es gibt auch einfach nur Klettergärten, die einfach 2-3 Seillängen anbieten, hoch erschlossen. Also das ist ein sehr umfangreicher Begriff und je nach Definition fällt da einiges drunter, aber die klare Distanzierung ist vom Sportklettern, dass man einfach mehrere Seillängen auf jeden Fall mal bewältigen muss.
Ja. Und wenn man sich mit dem Thema Alpinklettern beschäftigt, dann stolpert man auch öfter mal über den Begriff Treadclimbing. Mhm. Kannst du da noch ein, zwei Worte dazu sagen, ja, was es damit auf sich hat?
Also eigentlich das Treadclimbing oder Treadklettern ist einfach das Klettern mit mobilen Sicherungen. Im Klettergarten, beim Sportklettern, hat man einfach gebohrte Zwischensicherungen und gebohrte Standhaken. Und beim Treadklettern hat man eben nur mobile Sicherungen. Gibt es auch Kletterliteratur dazu, wo ganz klar die Touren definiert sind, wo die starten und wo die aufhören. aber eben die Zwischensicherungen sind mobil zu legen und das birgt natürlich ein viel höheres Risiko, bringt es mit sich. Und wiederum beim Sportklettern ist eigentlich das Restrisiko sehr, sehr klein.
Mhm. Und jetzt vielleicht eine letzte Abgrenzung, weil man auch den Begriff Pläsierrouten oft liest. Das ist dann eben wahrscheinlich genau das Gegenteil, nämlich dass ich Bohrhaken vorfinde.
Genau, da habe ich einfach wirklich sehr gut erschlossene Klettergärten oder Mehrseillängentouren, wo ich relativ sicher einfach mehrere Seillängen klettern kann, wo auch der Umkehr, also ich kann jederzeit von der Route einfach wieder umkehren. Genau, also das ist so der große Unterschied. Ja.
Damit, glaube ich, hat man zumindest mal so ein paar Basics noch definiert, die man öfter mal findet. Jetzt lass uns mal folgende Situation annehmen. Ich habe mit dem Klettern eigentlich noch nicht so wirklich was zu tun. Sollte ich erst Sportklettererfahrung sammeln, bevor ich mich ins Alpinklettern stürze? Oder kann ich deiner Meinung nach auch direkt mit dem Alpinklettern anfangen? Natürlich vorausgesetzt mit dem richtigen Know-how.
Also es macht auf jeden Fall Sinn, dass man einfach fundamental das Sportklettern beherrscht. Aus dem Grund, man kann halt einfach dann die sämtliche Knotenkunde, man kann klettern. Das bringt einfach einen riesen Vorteil mit sich. Also alleine, wenn man einfach ein gutes Kletterkönnen hat, dann kann man sich in schwierige Situationen im Gebirge oder auf Mehrseillängentouren einfach besser aus schwierige Situationen manövrieren. Also sei es, eine Passage ist mal nass, dann ist es einfach so, dass man mit dem Kletterkönnen einfach viel mehr Sicherheit hat wie ohne Kletterkönnen und dann sofort im alpinen Gelände unterwegs ist. Also definitiv erst Sportklettern lernen und dann ins Gebirge.
Ist ja irgendwo auch der logische Weg. Dann lass uns doch von da aus mal starten. Jetzt folgende Situation. Ich bin schon ambitionierter Sportkletterer. Ich habe da so mein gewisses Niveau. Man muss wahrscheinlich auch sagen, auch schon am Fels. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine wesentliche Unterscheidung, ob ich jetzt rein Halle Sportkletter oder auch am Fels. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe auch am Fels Sportklettererfahrung und möchte jetzt den Schritt ins Alpinklettern gehen. Mhm. Was würdest du empfehlen? Ist es dann der Kurs, sind es erfahrene Seilschaften? Wie starte ich damit durch?
Also ich glaube, vielleicht ist das der sicherste Weg, wenn man damit mal starten, ist eigentlich, wenn man zu einer Bergschule geht und die bieten oftmals so Einsteiger-Alpin-Schnupperkurse an. Man kriegt einfach dann wirklich breit gefächertes Wissen vermittelt, auch die richtige Tourenauswahl vermittelt etc. Alternative ist, man braucht eigentlich eine sehr starke gemeinsame Seilschaft, also nicht sprunghaft irgendwie den Partner mal schnell wechseln, sondern da macht schon Sinn, dass man sich gemeinsam auf so ein Projekt einlässt, dass man sagt, wir starten jetzt mal mit einer Alpintour und gehen da gemeinsam in die Vorbereitung, weil da hat man einfach immer mehr Redundanz. Und dann einfach wirklich das langsame Herantasten, dass man eigentlich in einen Klettergarten geht, wo wirklich 1, 2, 3 Seillängentouren an Repertoire vorhanden ist. Und ja, dadurch kann man eigentlich diese Schritte ganz langsam mal lernen, dass man wirklich den Stammplatzbauer sich mal überlegt, wie macht es denn am meisten Sinn. Also jetzt nicht Trail and Error falsch verstehen, weil die haben dann oft fatale Folgen, aber wirklich, also wenn man die Basics beim Sportklettern richtig gut beherrscht, dann kann man eigentlich auch die nächsten Schritte. Und ich glaube, auch der dritte Aspekt, dass besonders von erfahrenen Seilschaften, dass man sich sehr, sehr viel abschauen kann. Wenn aber das nicht vorhanden ist oder halt diese Community, wenn man die nicht hat, dann macht es definitiv Sinn, dass man sich einfach Expertenrat hält.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. In vielen anderen Sportarten kann ich ja wirklich einfach erstmal ausprobieren. Und wenn was schief geht, dann geht halt mal was schief. Aber wenn da was schief geht, dann hat es halt meistens echt richtig fatale Folgen. Deswegen, ich glaube, das muss man da immer im Hinterkopf behalten. Wenn wir mal bei den Anforderungen bleiben, was würdest du sagen, sind so die Anforderungen an mich als Person, also sowohl physisch als auch mental?
Also wenn wir mal mit der physischen, mit der körperlichen Komponente starten, dann ist definitiv, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass man schon im Gebirge eine Tour machen möchte, dann ist definitiv einfach eine gewisse Ausdauer essentiell, weil einfach allein schon der Zustieg im Vergleich zum Sportklettergartenzustieg deutlich, deutlich länger ist und anstrengender ist. Also man hat einen schwereren Rucksack, man hat in der Regel 1,5 bis 2 Stunden wirklich anstrengenden Zustieg. Zum Teil auch schon leichtes Klettergelände im Zustieg, bis man dann wirklich am Einstieg ist. Also da ist schon mal die Ausdauer definitiv wichtig. Natürlich taktisch ist es immer von Vorteil, ich muss die Tour studieren, ich muss wirklich tief einsteigen, damit ich weiß, was da auf mich zukommt und nicht nur das auf die reinen Schwierigkeitsgrade reduzieren, weil sonst kann man oftmals sehr, sehr böse Überraschungen erwarten. Also da macht es wirklich Sinn, dass man sich
aktiv Tourenberichte durchliest oder wirklich Expertenmeinungen einholt, ob das was wäre zum Starten. Aber dann ist er auch wieder ein sehr breites Band, was man an Anforderungen benötigt. Also es ist in der Kürze der Zeit eigentlich fast nicht zu beantworten. Aber wirklich die Vorbereitung, würde ich sagen, ist eigentlich das A und O, dass man das wirklich beherrscht. Und da muss es gegeben sein, dass man im Sportklettergarten eigentlich schon mal diese Seilschaft, also Standplatzbau und dann das Weiterklettern, Überschlagenklettern, dass man da wirklich schon mal taktisch eigentlich so vorbereitet ist, dass man dann im Alpinen nicht mehr lang probieren muss, sondern dass es dann eigentlich groovt und nur noch die Wegfindung und die reine Klettergenuss im Vordergrund steht.
Mhm. Ja. Weil du gerade die Schwierigkeitsgrade angesprochen hast, kann ich die 1:1 vom Sportklettern übertragen? Also wenn ich sage, im Sportklettern klettere ich den und den Schwierigkeitsgrad, dann klettere ich den bei der Alpinkletterroute auch?
Definitiv nicht. Aus dem Grund, weil natürlich die Touren haben eine ganz andere Historie jetzt wie reduziert in der Kletterhalle, wo es einfach nur um die physische Schwierigkeit geht, kann man absolut nicht gleichsetzen und hat absolut keine Äquivalenz. Wenn man beispielsweise im Kaisergebirge eine Route im 4. Schwierigkeitsgrad klettern möchte und man sieht schon, da stecken sehr wenige Bohrhaken drin, das ist womöglich selten begangen, dann ist es definitiv nicht vergleichbar mit 3 Graden schwieriger in der Kletterhalle.
Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Skala, die man da im Hinterkopf behalten sollte, vor allem bei der Routenwahl.
Die ist sehr schwer messbar auch. Also die kann man so eigentlich gar nicht quantifizieren, sondern da muss man sich wirklich, zum Teil auch wirklich seine eigenen Erfahrungen machen.
Mhm. Jetzt hast du die ganzen physischen Anforderungen aufgezählt und klar, eingangs auch schon erwähnt, es macht einfach Sinn, wenn ich ein versierter Sportkletterer bin, weil ich dann in der Regel auch schon mal die physischen Voraussetzungen dafür habe. Wie schaut es mit der mentalen Komponente aus? Die ist ja je nach Route auch super wichtig, vor allem wenn man dann plötzlich mal 3-4 Meter Abstände zwischen den Standplätzen hat oder zwischen den Bohrhaken hat, wenn es überhaupt welche gibt. Kann ich das irgendwie trainieren oder ist das wirklich einfach, ich muss klettern und ich muss die Erfahrungen sammeln, um das zu trainieren?
Also auch da ist es so, dass eigentlich diese mentalen Komponenten, die sind eigentlich im Sportklettergarten sehr, sehr gut trainierbar. Allein aus dem Grund, also das soll jetzt nicht animieren, dass man im alpinen Gelände Stürze verursacht, aber ich kann im Sportklettergarten, wenn ich jetzt 2 Seillängen habe, dass ich sage, kann mich denn mein Sicherer überhaupt gut sichern? Was ist die beste Methode, um einen potenziellen Sturz überhaupt sicher und progressiv zu sichern? Also nicht, dass ich jetzt maximal statisch in das Seil stürze, sondern ich will ja, wenn ich schon stürzen sollte, einen möglichst weichen Sturz haben. Und das kann ich auch wieder im Sportklettergarten üben. Und wenn ich dann schon im alpinen Gelände bin und ich weiß, ich würde stürzen, also wir gehen nicht davon aus, aber ich weiß, ich würde stürzen, dann weiß ich zumindest, mein Sichernder, der fängt mich und dadurch stärkt es meine mentale Fähigkeit, weiter zu klettern. Also das sind so fundamentale Dinge und mental stärkt mich auch, wenn ich weiß, ich bin gut vorbereitet, wenn ich weiß, das Wetter habe ich vorher geprüft, wenn ich weiß, ich habe einfach das richtige Material dabei, also ich bin für Notfälle. Ich habe auch in der Vorauswahl Routen ausgewählt, wo ich auch wieder umkehren könnte. Wenn ich dann irgendwo in einem Quergang stecke und jetzt gibt's Point of No Return, dann stärkt mich das aus. Also ich muss wirklich einfach eine gute Vorbereitung haben und dann soll es auch klappen.
Ja, letzte Frage zum Thema Skillset. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, Wetterkenntnis und so weiter. Es gehört wahrscheinlich auch viel dazu, was mit dem Klettern erstmal gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur mit Bergerfahrung, oder?
Ja, also da macht es natürlich auch Sinn, dass man einfach mal ambitioniertere Wanderungen geht, wo man wirklich einen Klettersteig gehen muss, dass man die Höhe, die Exponiertheit besser kennenlernt. Also das hat dann auch zum Teil nicht mal sehr viel mit dem Klettern zu tun, aber einfach, dass ich in höheren Lagen, in exponierteren Gebieten unterwegs bin, brauche ich zwangsläufig nicht mehr ein Kletterseil und einfach diese Höhenluft schnupper, weil plötzlich, wenn ich jetzt überwiegend in der Kletterhalle bin und dann bin ich im alpinen Gelände, wo es dann plötzlich exponiert 300 Meter runter geht und dann bin ich von dieser Exponiertheit so erschlagen, dann bin ich auch handlungsunfähig. Also da macht es durchaus Sinn, dass man einfach wirklich diese Bergluft erstmal langsam einatmet und erst dann sukzessive so die nächsten Schritte einleitet.
Ja,
also wirklich eine sanfte Herangehensweise finden an diese Exponiertheit.
Das ist wahrscheinlich generell ganz wichtig, das in so Steps aufzubauen, oder? Wie du schon gesagt hast, ambitionierte Wanderung, vielleicht mit einem Klettersteig. Dann habe ich irgendwo diese ganzen Sportkletter-Skills. Dann mache ich vielleicht trotzdem erstmal die eingangs erwähnten Pläsierrouten, wo alles mit Bohrhaken abgesichert ist. Und dann am Ende kommt vielleicht irgendwann mal eben so eine Treadclimbing-Route, wo halt echt mobil auch noch alles abgesichert wird. Und so kann man sich dann wahrscheinlich ganz gut aufbauen, gell?
Genau, ja.
Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, ein wichtiger Teil der Vorbereitung ist das richtige Material. Mhm. Ich glaube, alleine über das Material könnten wir uns wahrscheinlich eine Stunde unterhalten, was man alles braucht. Lass uns mal trotzdem versuchen, es grob zusammenzufassen. Was brauche ich für wichtige Ausrüstungsgegenstände, die ich beim Sportklettern nicht dabei habe? Weil ich glaube, so diese normalen Sportkletterausrüstung, eh klar, aber was kommt on top noch dazu?
Also natürlich die richtige Kleidung, wenn wir damit mal starten. Der richtige Rucksack, also das ist ja auch immer so ein Faktor, was nehme ich jetzt mit in der Klettertour? Also ich will einerseits nicht zu viel dabei haben und agil sein, auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch ein Backup haben und in Extremsituationen einfach mal eine zweite Jacke zu haben oder es plötzlich brauche ich irgendwie einfach Wechselkleidung und natürlich auch Wasser ist so ein wirklich wichtiger Faktor, Essen etc. Dann ist definitiv wichtig, dass man das richtige Kletterequipment auch dabei hat. Das geht ja so ein bisschen über das Sportklettern, was ich normal beim Sportklettern in der Halle oder am Fels dabei habe, geht es ja darüber hinaus. Also ich habe wirklich ein Repertoire an Bandschlingen, an einer Standplatzschlinge. Ich habe mehrere Schraubkarabiner dabei, die habe ich in der Regel beim Sportklettern nicht dabei. Plus natürlich, wenn man sie benötigt, mobile Sicherungen. Aber so ein Grundsortiment ist auch bei, selbst wenn es mit Bohrhaken eingebohrt ist, ist es nicht von Nachteil, wenn man einfach so ein Grundsortiment an mobile Sicherungen dabei hat. Einfach als Backup, genau.
Vielleicht, wenn man da kurz nochmal einhaken kann, wenn euch das ganze Thema Karabiner noch genauer interessiert, dann hört gerne auch mal in die Beratungsfolge Karabiner rein. Da habe ich mich mit meinem Kollegen Stefan Rehm unterhalten und wir haben wirklich eine halbe Stunde nur über Karabiner gesprochen, was für Arten es gibt und so weiter. Also da kurz der Hinweis. Lass uns in die Ausrüstungsgegenstände kurz mal ins Detail schauen, vor allem in die, die alpinkletterspezifisch sind. Jetzt hast du ja gesagt, mobile Sicherungsgeräte, Friends, Keile, teilweise Haken. Auch da erstmal kurze Begriffsdefinition für alle, die es zum ersten Mal hören. Was sind Friends und Keile? Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also wenn wir jetzt mal mit Friends starten, dann ist es einfach nur ein mobiles Sicherungsgerät, was mit einem Klemmmechanismus händisch bedient werden kann. Also ich ziehe die Zange nach unten, dann gehen die Backen zusammen, ich lasse sie los, dann spreizen sie sich. Und im Idealfall habe ich dann einen perfekten Riss oder ein perfektes Placement spricht man davon immer, also wirklich ein Ort, wo man den dann sehr gut platzieren kann. Der Fels darf nicht porös sein, etc. Das ist die eine. Und die andere Sache ist eigentlich, es sind Klemmkeile. Und da ist es so, das ist quasi, das steckt man in einen verjüngenden Riss und dann hält es halt, das ist ein Metallstück und dann hält es letztendlich eben einen potenziellen Sturz. Ja.
Und glaube ich, da erklärt sich von alleine, warum man da mental sich einfach dran gewöhnen muss, weil man braucht dann Vertrauen in sein eigenes Skillset, dass dieses Placement auch wirklich gut ist.
Ja, und das ist halt wirklich, also besonders in den nördlichen Kalkalpen, wo wir uns ja bewegen, ist das halt einfach eine Wissenschaft für sich und da kann man jetzt nicht einfach losziehen und da ist ein Riss und da platziere ich jetzt einfach mal einen Camelot oder einen Friend, weil mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird der nicht halten, wenn man das zum ersten Mal macht, weil einfach allein schon der Fels, einfach wenn der Wasser zerfressen ist, dann sind da kleine Näschen, die einfach bei einem Sturz potenziellerweise rausbrechen könnten. Und dann wird es höchstwahrscheinlich nicht halten und genauso bei Klemmkeile. Also das ist leider aber auch eine Herausforderung im Vergleich zum Granitklettern, wo man im Granit hat man einfach bessere Gegebenheiten und das sind auch dann die mobilen Sicherungen in der Regel deutlich zuverlässiger.
Mhm. Deswegen lasst euch das eine Warnung sein. Da ist wirklich ganz, ganz wichtig, nicht einfach Trial and Error bei uns shoppen und dann ausprobieren, sondern da braucht es wirklich die Skills dazu. Letzte Frage zu dem ganzen Thema mobile Sicherungsgeräte. Hast du immer ein komplettes Sortiment dabei oder machst du es wirklich routenspezifisch, dass du sagst, ja okay, ich weiß, ich brauche heute wirklich eh nur die ganz kleinen Größen?
Also wenn wir von Standardsortiment eigentlich sprechen, dann spricht man bei Camelots oder Friends immer von der Größe 03 bis 3. Das ist immer von blau bis blau, kann man sich so merken. Das ist eigentlich so das Standardsortiment. Bei Klemmkeile ist es normal 7 bis 11, was so... Ja, weil man möchte ja auch nicht zu schwer bepackt sein und besonders wenn man jetzt 500 Meter klettert, kann man wahrscheinlich in der Regel alles mal irgendwie anwenden. Nur die Frage ist halt, ist es jetzt wirklich effektiv, was ich dabei habe? Und man möchte ja dann durchaus effizient unterwegs sein und nicht alles doppelt und dreifach dabei haben und deswegen hat man eigentlich immer so ein Grundsortiment. Zu deiner Frage, ob man jetzt spezifisch für Klettertouren nur das mitnimmt, was man braucht laut Kletterliteratur, sage ich immer so, ist es ein guter Anhaltspunkt, wenn der Führerautor das empfiehlt, aber lieber auf Nummer sicher gehen und ein kleines Backup immer am Start haben. Und da ist halt auch immer die Devise, dass man jetzt nicht zu viel, aber natürlich auch nicht zu wenig dabei hat. Und wenn jetzt empfohlen wird, in der dritten Seillänge ist ein perfekter Riss in der Größe 2 und der bleibt auch standardmäßig nur in der Größe, dann macht es natürlich Sinn, dass ich jetzt vielleicht davon mal 3 Stück dabei habe oder mehr. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich so ein Standardsortiment, wenn ich jetzt einfach mal in den Alpen was klettern will, eigentlich die beste Variante.
Mhm. Perfekt. Dann lass uns einmal zum Thema Seil hüpfen. Da ist ja immer so Halbseil versus Zwillingsseil. Kannst du da ganz kurz die Unterscheidung erklären und wann ich quasi welches Seil verwende?
Dritte Kategorie nehme ich noch mit, und zwar das sind Einfachseile. Und da ist es so, ich habe nur einen Strang und sicher auch nur meinen Partner an einem Strang nach. Beim Doppelseil ist es so, ich habe 2 Stränge und habe besonders den Vorteil, wenn ich keine gerade Linienführung habe, dann kann ich immer nur einen Strang rechts, einen Strang links einhängen. Und dadurch habe ich den Vorteil, dass ich einfach die Seilreibung deutlich reduzieren kann. Und beim Alpinklettern hat man doch mal Seillängen, die über 50 Meter sind oder die 50 Meter sind. Und das kann dann bei einem Einfachseil, wenn ich nicht alles doppelt und dreifach verlängere, kann das durchaus ja, erleichternd sein. Plus ein weiterer Vorteil ist einfach, bei potenziellen Steinschlag, der einfach im Gebirge immer Restrisiko bleibt, habe ich einfach eine gewisse Redundanz. Wenn der Steinschlag auf ein Einfachseil fällt, dann ist mein Seil durch. Fällt es auf ein Doppelseil, habe ich immer diese Redundanz. Ich habe 2 Stränge und im Notfall, wenn ein Strang kaputt ist, kann ich immer noch weiterklettern. Also man sollte nicht mehr weiterklettern, aber ich bin jetzt nicht in einer lebensbedrohlichen Situation. Also das ist eigentlich so mehr der Vorteil. Und der Zwillingsseil, da ist es immer so, ich hängen immer beide Stränge immer in das Sicherungsmittel ein. Dafür haben die aber einen dünneren Durchmesser. Ich würde jetzt mal sagen, dass...
Spezialistenseile.
Ja, es geht der Trend immer mehr zu Halbseile. Zwillingsseile werden eher etwas vernachlässigt. Also ich bevorzuge Einfachseile, weil die haben mittlerweile schon so dünne Normen, also so dünne Durchmesser. Ich bin sehr variabel. Ich habe 2 Stränge dabei, aber ich nehme 2 Einfachseile mit. Und ja, dadurch bin ich sehr, sehr flexibel in meiner... Ja, pro Seillänge kann ich das quasi variieren, wie ich es machen möchte.
Mhm. Ja, macht Sinn. Jetzt ist so ein Seil ja nicht irgendwie der günstigste Ausrüstungsgegenstand und ich will mir jetzt nicht 1000 verschiedene Seile anschaffen, vor allem am Anfang. Was würdest du für so eine Standardlänge empfehlen, wo du sagst, damit ist man erstmal gut aufgestellt?
Früher hat man eigentlich relativ, und das war vielleicht auch zurückzuführend, bei den Doppelseilen eigentlich ein Riesenvorteil, dass man einfach lang abseilen kann, weil oftmals ist das Raufklettern das eine, aber man will ja wieder runter vom Berg und in der Regel muss man oftmals, wenn man jetzt nicht leicht außen rumgehen kann, muss man irgendwie ja wieder runterkommen und dann kann man eben lang abseilen. Ich binde beide Stränge zusammen und dann habe ich nicht die Hälfte, sondern ich habe quasi die doppelte Länge. Also beim 60 Meter Halbseil kann ich 60 Meter theoretisch abseilen, was natürlich ja, ein Riesenvorteil ist und mich Geschwindigkeit ist immer Sicherheit und das bringt einfach einen Riesenvorteil. Zu deiner Frage, ja, 60 Meter, der Trend geht tendenziell zu etwas längeren Seilen, also 60, 70 Meter würde ich sogar empfehlen, weil einfach dieser Vorteil der schnellen Abseiler, wenn ich mal in einer brenzligen Situation bin, das, ja, ist eigentlich überwiegt zu kürzeren Seilen. Aber natürlich am Ende des Tages habe ich am Standplatz 2x 70 Meter, das ja, ist dann schon ordentlich Seil.
Ja, da muss das Seil endlich
passen. Aber 60 Meter ist eigentlich so die Empfehlung, ja.
Okay, letzte Frage bezüglich Ausrüstung. Thema Schlingen und Rebschnüre. Was hast du da meistens so dabei oder auch sehr routenabhängig?
Also so das Standardrepertoire, das kann man sicher nachlesen, was da so die Empfehlungen von diversen Institutionen oder Bergführer ist. Deswegen kann ich es jetzt so pauschal gar nicht beantworten, aber wirklich einfach Bandschlingen sind immer ein zuverlässiger Helfer im alpinen Gelände. Man kann Zwischensicherungen damit bauen, man kann Sanduhren fädeln, man kann am Standplatz. Ist es ja auch nicht immer gleich vorzufinden, man kann mal was bauen. Also das ist eigentlich so, die würde ich in Hülle und Fülle immer dabei haben. Was jetzt die genauen Empfehlungen, da will ich mich gar nicht so festlegen, aber da einfach wirklich nachlesen, was so empfohlen wird. Das Gleiche gilt für Rebschnüre, je nach Durchmesser von Rebschnur, aber eigentlich gerade für einen Prusik, also als Backup beim Abseilen, habe ich immer meinen Prusik dabei und auch einen Aufstiegsprusik sollte man immer dabei haben. Aber auch hier würde ich fast wirklich auf Empfehlungen von Institutionen einfach zurückgreifen, weil es dann einfach doch ein bisschen zuverlässiger ist wie meine rudimentären Sportkletter-Alpin-Kletter-Erfahrungen.
Okay, dann allerletzte Frage. Deine Top 3 Alpinkletterrouten.
Puh.
Hier bei uns in der Gegend. oder bei dir in der Gegend?
Das würde ich gar nicht so beschränken auf Klettertouren, sondern würde es eher auf so ein bisschen Gebiete reduzieren, weil jeder verbindet dann mit der jeweiligen Route immer sehr viel Emotionales und Erlebnisse und die bleiben dann doch deutlich präsenter im Kopf. Aber ja, also der Wilde Kaiser ist natürlich so omnipräsent für den Münchner Raum. Das ist einfach ein sehr vielseitiges, schönes Gebirge. Die Loferer Steinberge, also so Steinplatte und Loferer Alm, haben eher so den alpinen Sportklettercharakter, wo man einfach so wie in der Verdorschlucht von oben runterseilt und dann eigentlich jetzt nicht wahnsinnig lange Längen, also die Wand hat so 150 Meter, gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade und natürlich sehr tolle Felsqualität in einem schönen Ambiente. Ja, und das Schüsselkar ist auch für uns noch eigentlich gut erreichbar und bietet auch sehr, sehr schöne Möglichkeiten in einem tollen Ambiente und guter Felsqualität, aber durchaus herausfordernden Routen.
Sehr gut. Ich glaube, jedes Gebiet hat da ausreichend Führer, wo man sich dann informieren kann, was die passenden Routen sind. An der Stelle schon mal vielen Dank für deine Tipps und damit du da draußen Rolands geballtes Wissen und Expertise nochmal kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens. Beim Alpinklettern wird im Gegensatz zum Sportklettern nicht nur eine Seillänge, sondern gleich mehrere geklettert. Dabei verlasse ich logischerweise auch meinen gesicherten Stand am Boden. Daher braucht es beim Alpinklettern von Natur aus einiges mehr an Equipment, Erfahrung und Vorbereitung. Zweitens. Wenn man die Basics beim Sportklettern richtig gut beherrscht, dann ist man bereit, die nächsten Schritte zum Alpinklettern zu gehen. Dabei empfiehlt es sich unbedingt, einen Kurs zu machen oder von erfahrenen Seilschaften zu lernen. Trial and Error kann in diesem Bereich wirklich fatale Folgen haben. Drittens. Das Skillset und Training für das Alpinklettern ist deutlich breiter zu sehen als das beim Sportklettern. Die Einschätzung alpiner Gefahren, wie zum Beispiel Wetterlagen, gehört genauso dazu wie das Know-how im Umgang mit der entsprechenden Ausrüstung und eine gute Tourenplanung. Durch langsames Rantasten baut man hier die nötige Erfahrung auf. Beachte, die Schwierigkeitsgrade lassen sich nicht eins zu eins vom Sportklettern auf das Alpinklettern übertragen. Kalkuliere Alpinkletterrouten mindestens 1 bis 2 Schwierigkeitsgrade unter deinem Komfortlevel im Sportklettern, um die mentale Komponente in den Routen zu berücksichtigen. Viertens. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausrüstung beim Alpinklettern sind die mobilen Sicherungsgeräte, wie zum Beispiel Friends und Keile. Auch hier solltest du dich vorab genau informieren, welche Größen du in der Tour brauchst und wie man diese Sicherungsmittel richtig platziert. Darüber hinaus brauchst du die richtigen Seile in der richtigen Länge, Bandschlingen und Rebschnüren. Neben der technischen Ausrüstung benötigst du natürlich auch das Equipment, das du auch sonst bei normalen Bergtouren immer mit dabei haben solltest.
Roli, ich sage tausend Dank, dass du dabei warst und dir noch einen guten Klettersommer.
Wünsche ich allen Zuhörern auch und bleibt sicher und ja, genießt die Zeit draußen.
So ist es. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Review da. Hört auch mal in die anderen Folgen, wie schon angesprochen, die Karabinerberatung. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei eurer Bergzeit und bis zum nächsten Mal, euer Jan.